Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Und herzlich willkommen zur zweiten Donauflaschenpost im neuen Jahr. Insgesamt sind wir bei Nummer 4. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten haben wir in 4 Kategorien oder Unterkapitel unterteilt. Um die zweite Kategorie geht es heute. Das ist die mit den 3 K, also Kulturen, Konflikte, Kräfte, Identität im Wandel. Was haben wir uns dabei gedacht? Der Donauraum ist ja historisch geprägt durch Großreiche, Osmanisches Reich, Zarenreich, Habsburger Reich, Vulgo-Donau-Monarchie, dann Jugoslawien, die Sowjetunion und der Eiserne Vorhang. Grenzen haben sich da immer wieder verschoben, etwa durch den Friedensvertrag von Trianon 1920. Siedlungsräume wurden auseinandergerissen, durch Grenzen geteilt, siehe Jugoslawienkriege. Landkarten verändern sich im Donauraum ständig. Aktuell sollen sie wieder neu gemalt werden. Die Russen versuchen der Ukraine einen guten Teil ihres Territoriums zu entreißen. Václav Havel hat einmal gesagt, das größte Problem Russlands sei, dass es seine Grenzen nicht kennt. Der Moldauer Autor Julian Czokan stimmt dem zu. Alle Nachbarn Russlands haben Probleme mit Russland, sagt er. Wenn Sie sich die Landkarte anschauen, Finnland hatte ein Problem 1939, die baltischen Staaten hatten auch viele Probleme, jetzt gerade die Ukraine hat diesen Krieg, die Republik Moldau, der Krieg 1992, Georgien 2008. Die Nachbarn Russlands haben viele Probleme mit Russland, das ist keine normale Situation.
So, a lot of problems for the neighbors of Russia. This is not a normal situation.
Nur 200 Kilometer von Odessa entfernt ist Chișinău, die Hauptstadt der Republik Moldau. Die hat einen Stachel im Fleisch und der heißt Transnistrien. Dort sind nach einem kurzen Krieg 1992 immer noch an die 2000 Russen stationiert. Die Führungsfiguren in Transnistrien sind ehemalige KGB-Offiziere. Es ist ein abtrünniges Staatsgebilde, das niemand anerkennt, nicht einmal Russland. Aber Transnistrien ist ein Sprungbrett, von dem Russland einen hybriden Krieg gegen die Regierung in Chișinău führt. Der Moldauer Autor Julian Czokan beschreibt in seinem dystopischen Roman Am Morgen kommen die Russen, wenn Ängste wahr werden.
I think the situation in the Republic of Moldova depends on the war in Ukraine. If Ukraine.
Ich glaube, die Lage in der Republik Moldau hängt vom Krieg in der Ukraine ab. Wenn die Ukraine verliert, werden wir ein großes Problem haben. Ich denke, dann werden russische Panzer kommen, so wie in meinem Roman beschrieben. Unser größtes Problem ist Russland. Warum? Weil Russland glaubt, Moldau sei eine Art Verlängerung seines Territoriums. Das glauben sie. Für uns ist das ein großes Problem.
They have this belief. And this for us is a big problem.
Was aber ist die Lösung? EU-Beitritt, darauf setzt auch die proeuropäische Präsidentin Maya Sandu. Aber sie hat zuletzt auch eine andere Variante ins Spiel gebracht, eine Wiedervereinigung mit Rumänien. Julian Czokan sagt, er setzt auf den EU-Beitritt.
I think this is the only chance for Republic of Moldova to escape.
Ich glaube, das ist die einzige Chance, dem Griff Moskaus zu entkommen. Wir brauchen die Europäische Union. Wir können in dieser Gegend nicht ohne europäische Werte überleben. Wir versuchen, Teil der EU zu werden. Die Lage in Moldau ist aber nicht leicht. Wir haben viele pro-russische und pro-Putin Politiker und Bürger. Es ist nicht sicher, ob wir Teil der EU werden können oder nicht. Ich glaube und ich hoffe es. Das Wichtigste für Moldauer Bürger ist nicht die Wiedervereinigung mit Rumänien. Das Wichtigste ist, Teil der EU zu werden. Dann ist uns Rumänien auch näher. Für uns ist vor allem wichtig, Russland muss weit weg sein.
Moldova is not very unification with Romania. The most important thing is to be a part of European Union. And when we will be a part of European Union, Romania will be closer to us. So it doesn't matter we are part of Romania or not in European Union. So it's very important for us to see Russia far away from us. This is a very important thing.
Das sagt also Julian Csokan. Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne Halle 4. Unter anderem dort können Sie Julian Csokan live erleben. Dort wird er auch über seine neuen Bücher sprechen. Nähere Infos gibt es im Messeprogramm. Buchempfehlung. In Julian Csokans Roman Königin der Kelche geht es um einen korrupten Beamten der Hauptstadt Chisinau. Vor dessen Haus, das mit Bestechungsgeldern errichtet wurde, tut sich ein Loch auf, das immer größer wird. Der verzweifelte Beamte soll die Königin der Kelche aufsuchen, rät ein Teufelchen im Inneren des Lochs und wie immer bei Julian Csokan eine absurde, dystopische Geschichte mit märchenhaften Zügen. Magischer Realismus made in Moldau. Nicht nur Grenzen sind ein Thema im Donauraum, sondern vor allem auch Migration. In Ulmer Schachteln sind arme Deutsche im 18. Jahrhundert ausgewandert, auf der Suche nach einem besseren Leben. Gerufen wurden sie von Werbern, die ihnen die Auswanderung schmackhaft machen sollten. Sie waren keineswegs alle Schwaben, doch Donauschwaben wurde zum Sammelbegriff für deutsche Kultur und Siedlung im Südosten und Osten Europas. Die Donau zur Wasserstraße der Hoffnung. Die Geschichte der Donauschwaben erzählt das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm. Referentin dort ist Swantje Volkmann. Das Interview.
So, Frau Volkmann, DZM, Ulm, Zentrum der Donauschwaben, Ulmer Schachteln. Was können Sie mir über den Donauraum, die Donauregion sagen, auch mit Blick auf Migrationsbewegungen hin und her?
Es ist ja allgemein bekannt, dass der Donauraum eigentlich das Migrationsgebiet ist, sowohl Einwanderung als auch Auswanderung, aber auch Durchwanderung. Und jeder, der jemals dort gewesen ist, hat dort seine Spuren hinterlassen und hat gleichzeitig aber auch dieses Besondere des Donauraums, glaube ich, ein Stück weit mitgenommen. Das Besondere, glaube ich persönlich, ist, dass diese Vielfalt des Donauraums auch was mit den Menschen macht. Menschen, und das meine ich jetzt gar nicht so übertrieben, lernen im Sinne von mehreren Völkern zu denken. Und das Zitat habe ich gerade geklaut bei Herrn Reiter, das ist ein Dichter gewesen, der ganz früh erkannt hat, im Donauraum muss man einfach irgendwie miteinander zurechtkommen, sonst funktioniert es nicht.
Manchmal hat es ja auch nicht geklappt. Der Donauraum ist ja auch gekennzeichnet durch Reiche, die sich ausgedehnt haben, Reiche, die dann wieder zusammengebrochen sind. Jetzt aktuell haben wir wieder so eine Art Ringen um Einflusssphären, also Ruski Mir versus liberale Demokratie und irgendwas dazwischen, illiberale Demokratie in Ungarn und ähnliche Experimente. Das ist ja auch eine Region, die ganz schön unruhig ist, ne? Wo sich Grenzen immer wieder verschieben und so und auch ein Gewaltraum.
Das ist es durchaus. Es ist tatsächlich auch ein blutiger Raum immer gewesen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Grenzen einfach sich permanent verschieben bzw. verschoben werden. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es aber immer wieder Versuche gegeben hat, von außen Einfluss zu nehmen. Das sind nicht immer nur die Donauvölker gewesen, die besonders blutrünstig oder besonders herrschsüchtig gewesen sind, sondern es ging ganz oft um Einflussnahme von außen, sowohl aus Ost als auch aus West. Und das können wir für die letzten 2000 Jahre nachweisen, seit dem Römischen Reich bis in die Gegenwart. Der Donauraum ist deshalb so interessant, weil er klimatisch, von der Bodenkultur her, von den Bodenvorkommen auch, Gold und so weiter, selbst für Amerika bis heute interessant ist. Ja. Ich glaube nicht, dass dort blutrünstigere Völker leben als anderswo. Der Unterschied zum Donauraum und dem Rest der Welt oder dem Rest Europas ist, es sind in der Regel keine monoethnischen und keine monokonfessionellen Kulturen. Und das macht es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer, weil diese Einflussnahme von außen das ganz oft auch ausprobiert oder ausgenutzt hat, ja, diese Unterschiede. Und diese Unterschiede, so nehme ich es wahr, teilweise total übertrieben werden.
Und genau das, diese Multikonfessionalität, Vielsprachigkeit, viele Kulturen, viele Völker, die dort auf einem Raum, auf einem Haufen leben, die machen ja auch diesen Raum gerade auch für die Literatur besonders interessant, oder?
Absolut. Also nicht umsonst haben wir mehrere Nobelpreisträger inzwischen aus diesem Raum. In diesem Jahr ein Ungar, vor einigen Jahren Hertha Müller aus dem Banat mit einer Mehrsprachigkeit, mit einer ganz interessanten Biografie auch. Nicht ganz unumstritten, gebe ich zu, aber eine der hoch anerkannten Literatinnen unserer Zeit. Ich möchte auf diese Vielfältigkeit des Donauraums nochmal eingehen. Ich glaube, das ist das, was die Region einfach so wahnsinnig besonders macht, für alle Bereiche, die sich damit beschäftigen.
Sie haben vorhin angesprochen, die Mächte, die von außen versucht haben, einzuwirken auf diesen Donauraum, der war ja begehrt, sicherlich auch wegen der Bodenschätze und ist immer noch begehrt. Da hat sich ja auch immer was verändert zwischen Zentrum und Peripherie, oder? Also nicht nur Grenzen haben sich verschoben, sondern auch dieses, ne? Was ist Zentrum, was ist Peripherie, das verändert sich ja auch ständig.
Das ist die große Frage, die gerne von der Historiografie diskutiert wird auch. Was ist Zentrum, was ist Peripherie und wer beeinflusst eigentlich wen? Wir sind ja bis vor kurzem immer davon ausgegangen, natürlich ist es immer das Zentrum und in diesem Fall ist es Moskau, Berlin, Paris oder wer auch immer, dass aber auch die Peripherie beeinflusst. Nämlich im maßgeblichen Anteil, ist eigentlich erst im letzten Jahrzehnt so ein bisschen aufs Tapet gekommen.
Welche Impulse könnten uns heute nützen, die aus dem Donauraum kommen?
Das ist das Erlebnis oder die Erfahrung der Multiethnizität, Multikonfessionalität, alles Multi. Menschen, die in diesem Zusammenhang erzogen werden, gebildet werden, funktionieren ganz anders im täglichen Leben als beispielsweise ich, die aus einer monoethnischen Gesellschaft kommt. Für mich ist das immer noch, trotz der vielen Jahre, die ich dort arbeite, eine ganz große Überraschung, ein großes Erlebnis, Menschen mit 3, 4 Sprachen kennenzulernen. Menschen, die kein Problem damit haben, selber orthodox zu sein, aber katholisch zu heiraten. Also diese Selbstverständlichkeit, mit anderen Ethnien auszukommen und sich gegenseitig zu befruchten, das fasziniert mich immer noch.
Reden wir nochmal über Ulm als Zentrum der Donauschwaben, wo ja auch das DZM beheimatet ist als Museum. Vorne dran steht die große Ulmer Schachtel, die ja auch in der Geschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat. Da sind Träume mitgefahren, aber da wurden auch Leute deportiert, oder? Salpeterer zum Beispiel?
Genau. Also die Ulmer Schachtel ist ja immer eine Einwegschachtel gewesen, eigentlich für die Auswanderer gebaut. Aber die Habsburger Monarchie hat dann sich auch Personen entledigt, die nicht mehr ins Bild gepasst haben. Ja, also es gab die wirklich Strafdeportationen, insbesondere Salpeterer. Die sind in Festungshaft gekommen, nach Belgrad, nach Temeswar, wo auch immer. Aber die Mitläufer, die am Aufstand beteiligt waren, die sind mit der Ulmer Schachtel ins Banat gebracht worden und sind dort zwangsangesiedelt worden. Es gibt ein Beispiel, Fridolin Albiez, der hat 3-mal versucht, wieder zurückzukehren. Und er wurde jedes Mal wieder ins Banat gebracht. Sie können sich vorstellen, mit welcher Freude er sich dort hat ansiedeln lassen. Die zweite große Geschichte ist die Geschichte des Wiener oder Temeswarer Wasserschubs. Maria Theresia war eine sehr tugendsame Frau, die die Straßen von Wien frei haben wollte und deswegen Prostituierte über 20 Jahre hat zwangsdeportieren lassen. Und die letzte Deportationsgeschichte ist die Geschichte aus dem Andreas Hofer Aufstand. Die Mitläufer von Andreas Hofer, die man nicht umgebracht hat, die sind im Banat in Königsgnad angesiedelt worden. Der Ort heißt nicht ohne Grund Königsgnad. Und die rumänische Regierung hat diesen Ort dann in Tirol mit Y geschrieben, umbenannt in den 30er Jahren.
Und dann gab es ja wieder Bewegung in die andere Richtung. Donauschwaben gerieten unter Generalverdacht und mussten raus aus den Ländern.
Ja, unterschiedlich. Generalverdacht stimmt. Das ist etwas, woran auch immer heute noch immer noch geforscht wird. In Jugoslawien sind sie tatsächlich komplett entrechtet worden, sind in Internierungslager gebracht worden. Viele davon sind gestorben. In Ungarn gab es die Vertreibungen, die sich zum 80. Mal jährt, die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. In Rumänien gab es keine Vertreibung. Es sind einige nach dem Krieg in Deutschland geblieben. Die Masse ist aber entweder nach Rumänien zurückgekehrt, nach einer Fluchtbewegung im Herbst 1944. Die sind aber teilweise aus Österreich dann wieder zurückgegangen. Und die sind erst als Spätaussiedler so ab den 70er, 80er Jahren vor allem in die Bundesrepublik Deutschland gegangen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Swantje Volkmann, Referentin am Donauschwäbischen Zentralmuseum, kurz DZM in Ulm. Das organisiert auf der Donaubühne übrigens auch ein Donauquiz zusammen mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne Halle 4. Es hat die Wanderungsbewegungen immer in beide Richtungen gegeben. Nicht nur die Donau hinab, sondern auch hinauf. Flüchtlinge, deutsche Auswanderer. Die Nachfahren sind die Donauschwaben 2.0. Welche Heimat, fragt ein Panel auf der Donaubühne. Teilnehmen werden unter anderem Betty Boras. Die Debütautorin ist im rumänischen Arad geboren. Heute lebt sie mit ihrer Familie bei Stuttgart. Katharina Sigrid Eismann lebt in Offenbach. Sie stammt aus Timișoara. Das Interview. Katharina Sigrid Eismann ist Künstlerin und Autorin und sie ist Nachfahrin der Salpeterer. Mit innerer Schwarzwald hat sie die Geschichte ihrer Vorfahren und damit auch so ein bisschen ihre eigene literarisiert. Hallo erstmal.
Ja, genau. Das ist erfasst in der 9. Generation.
Wow. Erzähl uns mal mehr über deine Vorfahren, die Salpeterer, und konkret diese 27 Familien aus dem Hotzenwald, die ins Banat deportiert wurden.
Also ich habe so eine Szene vor Augen. Meine Mutter sagte, sie hatte ein Erlebnis noch in der rumänischen Diktatur, in der elektrischen, in der Changa. Da wurde sie angesprochen von einem Herrn im Trenchcoat, im Gedränge. Und er sagte dann jetzt im Dialekt, ihr seid doppelt von der Revolution. Also ich brauche sie auch nicht zu übersetzen. Das war der einzige Salpeterer Forscher des Banats. Er hat eine Zeitungsserie in der damaligen rumänischen Diktatur, in der Banater Post, auf den Spuren der Kettensalpeterer publiziert. Und meine Mutter hat diese Zeitungsartikel aus der Diktatur nach Deutschland genommen. Und irgendwann mal, nachdem ich den ersten Roman geschrieben habe, das Paprika-Raumschiff, fand ich das ein sehr spannendes Thema, da weiter zu schürfen. Und ich habe das auch im ersten Kapitel so beschrieben, wie es war. Also es war ein Gespräch an Weihnachten, die Familie war beisammen am lindgrünen Kachelofen und meine Mutter hat immer lamentiert, naja, ich war noch nie im Hotzenwald. Und dann war der Moment oder diese innere Eingebung da.
Bei Hotzenwald, da denken wir alle an Räuber Hotzenplotz. Das hat was damit zu tun, ne?
Genau, das dachte ich auch. Es hat damit nichts zu tun. Also ich habe einem Neffen, einem Protagonisten das auch in den Mund gelegt, weil das auch meine erste Reaktion darauf war. Es hat nichts mit dem Hotzenplotz zu tun. Hotze. Es gibt eine Vermutung, eine sprachliche, dass das mit diesen Landknechthosen, diesen Kniebundhosen, dass das eine Ableitung ist. Aber es ist nicht gesichert.
Du beschreibst ja, wie diese Bauern, das waren ja Freibauern, die um ihre Rechte kämpften. Und vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Salpeterer. Was haben die gemacht? Das war eine ziemlich schmutzige Arbeit, ne?
Ja, das war auch eine brandgefährliche Arbeit. Salpeter ist eine Zutat für das Stichpulver und diese Freibauern haben das Urin von den Stallwänden abgeschabt und dann in einer Salpeterküche zu dieser Zutat, die notwendig ist, um Schießpulver herzustellen, die hochgeköchelt. War ein gefährliches Geschäft, sie waren auch nicht beliebt, aber Salpetern wurde dann auch später in Hotzenwald, und das fand ich auch hochinteressant, für eine Metapher oder Synonym für Widerstand, Salpeter.
Und das waren also Freibauern, die kämpften für ihre Rechte. Allein die Kirche wollte ihnen ihre Rechte nicht geben. Sie mussten also zahlen an die Kirche und an den Gutsherren. Sie haben interveniert am Hof bei Maria Theresia in Wien und wurden daraufhin deportiert ins Banat. Du bist ja dort aufgewachsen, genau. Im Banat. Spielte das eigentlich eine Rolle dort?
Aus heutiger Sicht ist das Oral History, die in der Familie erzählt wurde. Es spielte keine Rolle. Da muss ich nochmal historisch zurückgreifen. Diese deportierten Salpeterer, diese 27 Familien, das waren 100 Sechs Seelen, hat Maria Theresia illoziert, also getrennt angesiedelt, weil von ihnen ja Brandgefahr ausgeht. Also diese Bewegung, diese Freibauernbewegung war sowohl im Hotzenwald, im Südschwarzwald zu schlagen, als auch im Banat. Wie kann man das denn dann überhaupt noch erfahren? Aber ich hatte verdächtig freigeistige Gestalten in meiner Familie, die mich immer sehr inspiriert haben. Und das eine kam zum anderen. Und so habe ich auch diese Geschichte dann aufgeschrieben. Also es war eher dieser Freigeist. Also es war jetzt nicht die Trachtenlade oder die Sprache. Also dieses Alemannisch, das hatten sie ja verloren, weil sie ja auseinandergerissen sind.
Das finde ich ist ein ganz besonderer Reiz an dem Buch. Es ist ja ein Mischmasch, wenn man so will, also das Alemannische. Aber das ist ja gemixt mit Ungarisch, mit Rumänisch und was weiß ich, was für Sprachen eben noch, die dort gesprochen wurden. War das sozusagen eure Alltagssprache?
Also Temes war, meine Heimatstadt, war schon immer ein Schmelztiegel. Man hat zu Hause vielleicht einen Dialekt gesprochen, in der Straßenbahn Josefstädtlerisch und dann Hochdeutsch in der Schule. Also dieses Umswitchen der Sprachen ist ein Ausdruck des Gesprächs untereinander. Also diese Geschwindigkeit, mit der wir umgeswitcht haben, ist ein Spiegel der unterschiedlichen Nationalitäten, die auf engstem Raum da miteinander gelebt haben, trotz Diktatur. Das ist Gespräch.
Dennoch, es gab ja einen unter diesen 27 Familien, die so eine Sehnsucht hatten, die wollten zurück. Also was war denn deren innerer Schwarzwald, wenn man so will?
Deren innerer Schwarzwald, der große Unterschied. Also ich muss jetzt wieder ausholen, um diesen speziellen Aspekt zu zeigen, ist, die Salpeterer sind ja nicht freiwillig ins Banat marschiert, wie die meisten Ansiedler, um sich dort eine Existenz aufzubauen. Das waren selbst wohlhabende Bauern, die wollten ja gar nicht ihren Hotzenwald verlassen. Und sie haben auch nachher, nach ihrer Deportation, haben sie passiven Widerstand geleistet und haben nicht die Felder bestellt oder haben nicht an der Cetate, an der Türkenfestung mitgebaut. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass dieser Widerstand und eine gewisse Prise Naivität auch dazugehört. Die waren fest davon überzeugt, dass sie zurückkehren. Sie wollten dort nicht ankommen. Natürlich ist dann im Laufe der nächsten Generationen ein Verschmelzungsprozess entstanden. Aber die ersten wollten das nicht. Und es gab, ihre Briefe wurden eigentlich aufgefangen, aber es gab wohl einen solidarischen Pfarrer, der ein paar Briefe dann rausgeschmuggelt hat. Und da gibt es ja auch historische Briefe, die liegen, glaube ich, in Karlsruhe.
Die Ulmer Schachteln spielen ja eine Rolle. Du hast es eben schon angesprochen. Das waren ja eigentlich die Gefährte derer, die freiwillig ausgewandert sind. Maria Theresia brauchte ja Menschen. Menschen waren ja knapp nach den Türkenkriegen. Viele waren getötet worden durch die Kriege. Dann wurde ja die Ulmer Schachtel sozusagen zum Deportationsinstrument, ne?
Wahrscheinlich. Also ich kann jetzt historisch nicht genau bezeugen, ob die nun in der Ulmer Schachtel deportiert wurden oder in einem anderen Transportmittel. Aber es ereilte sie ja auch, dass ein ähnliches Schicksal wie die Ansiedler. Die Ansiedler wussten ja auch nicht, was sie erwartet, und die mussten ja auch sehr große Opfer und Tod und Krankheit und Seuchen überwinden, bis es dann nach, glaube ich, 150 Jahren das Banat eine Kornkammer wurde.
Aber dort in der, in Anführungsstrichen, neuen Heimat waren Sie ja, diese Salpeterer, die Minderheit in der Minderheit, kann man auch so sagen, ne?
Ja, also das ist so eine Interpretation, die ich aus meinen persönlichen Erfahrungen auch in diese Geschichte transportiert habe. Und sie hatten sich zwar integriert, aber sie wollten ja zurück. Und ich glaube, dass dieses Thema des Freigeists sich auch weiter in den nächsten Generationen vervielfältigt hat. Das war sozusagen ihr Erbe. Und das war eigentlich auch das Thema. Ich habe ja auch mit Historikern geredet und mit Hubert Matt Wilmatt, das ist ein Journalist aus dem Schwarzwald, der in den 70ern jenen Forscher in Banat besuchte. Und er hat es eben auch bestätigt, dass sie irgendwie anders waren, anders denkend und ja, vielleicht auch rebellischer.
Galt das auch für die kommunistische Diktatur? Also waren sie da auch die eher aufmüpfigen von den Ungarn, von der ungarischen Minderheit? Da weiß man das. Aber was war mit den Deutschen?
Das ist ein interessanter Aspekt. Also ich weiß aus meiner Familiengeschichte, dass mein Großvater keine braune Uniform angezogen hat. Man hatte die Wahl. Er hatte auch mal deutsche Offiziere verdroschen auf freiem Feld. Also dieser Gedanke ist irgendwie in dieser Familie verankert. Und ich habe mich dann als Kind immer gewundert, wieso er so ist. Und im Dorf sagte man, naja, der Verrückte.
Du hast ja selber deine Jugend in der kommunistischen Diktatur erlebt und ihr seid dann ausgereist. Wie ist das damals gelaufen? War das unkompliziert oder eher schwierig?
Ja, also das auf dem ersten Passfoto war ich in den Armen meiner Mutter noch ein Baby und mit 16 sind wir ausgewandert. Da war ich 16. Und es war ein sehr komplizierter Weg. Auch hatte mein Vater kein Parteibuch. Auch wollten meine Eltern nicht das hohe Kopfgeld bezahlen und verschuldet im Westen ankommen. So hat man sich verschiedene Abenteuer überlegt. Zum Beispiel musste ich als Jugendliche, ich glaube, ich war 13,5, Ceausescu, dem Diktator, einen Ausreiseantrag, einen Brief übergeben. Ja, und das habe ich auch im Roman nochmal als Szene mit aufgenommen, weil das auch so ein bisschen in dieser Salpeterer Tradition liegt. Die sind ja auch nach Wien marschiert mit einem Brief an die Kaiserin, weil sie hofften, dass sie sie als Freibauern anerkennt. Also Mut und Verzweiflung sind ein kreatives Paar. Da wird man nicht lethargisch, denn in der Diktatur wird man lethargisch.
Was ist dein innerer Schwarzwald?
Mein innerer Schwarzwald ist das Gespräch, ist die Sprache, ist das Schreiben, ist die Kommunikation, ist die Demokratie, ist der Austausch, ist der Dialog, ist die Neugier, die Überraschung. Ja, das ist mein innerer Schwarzwald.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, lieber Stefan.
Das war Katharina Sigrid Eismann. Betty Boras habe ich bei der Vorstellung ihres Romans Das Schönste aller Leben in Berlin getroffen bei Hansa Blau. Das Interview.
Die Donau. Welche Rolle spielt die in dem Roman?
Die Donau spielt in meinem Roman eine doppeldeutige Rolle. Einmal fungiert sie als Hoffnungsträgerin für die Siedler, die im rumänischen Banat angeworben wurden und dort mit ganz viel Hoffnung im Gepäck hingingen und sich ein neues Leben aufbauen wollten. Und in umgekehrter Funktion fungiert sie aber auch als Todesstrom, weil eine meiner Protagonistinnen in das Banat deportiert wird, als Strafe angesetzt durch die sogenannte Keuschheitskommission, die im 18. Jahrhundert in Wien unter Maria Theresia gegründet wurde. Und ja, das war eine der Höchststrafen dieser Kommission, dass Frauen oder manchmal auch Männer, die sich etwas zu Schulden kommen ließen, in Arbeitslager im Banat deportiert wurden und dort schuften sollten und Buße tun sollten.
Es gab ja zwei Arten von Deportation. Da gab es zum einen die Hotzenbauern, die deportiert wurden und auch ins Banat kamen. Und dann gab es eben diese Keuschheitskommission. War das eigentlich damals, wir sind ja im Banat aufgewachsen, war das ein Thema?
Nein, das kannte ich überhaupt nicht. Also ich habe angefangen, den Roman zu schreiben und habe irgendwas ganz anderes recherchiert und bin dann auf die Keuschheitskommission gekommen und fand das erstmal einen absurden Begriff und habe mich dann genauer informiert und bin dann eben auf diese Deportationen gestoßen. Also soweit ich auch mit anderen aus dem Banat darüber gesprochen habe, war das nur ein Thema am Rande, wenn überhaupt.
Das heißt, in den Familien wurde eher nicht darüber gesprochen?
Nein, also da wurde über die Siedler gesprochen, die angeworben wurden, die das Land dort aufbauen sollten, die aus einer Not heraus natürlich auch gingen, weil sie hier eben nichts hatten und dort Steuervergünstigungen bekamen, Land versprochen bekamen und sich ein Leben aufbauen wollten.
Ich habe gesehen, der Verlag hat mit Ihnen ein Video gemacht und Sie waren ja auch selber jetzt wieder im Banat. Wie ist das jetzt? Also es ist ja auch ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Ist davon noch was da?
Also ehrlicherweise kam für mich jetzt kein Heimatgefühl oder so auf, als ich dort war. Die deutschen Bewohnerinnen und Bewohner sind fast alle verschwunden. Es gibt noch vereinzelt welche, aber es ist schwierig, da, sage ich mal, an die alten Zeiten dahingehend anzuknüpfen. Und ja, die Kirchen wurden zusammengelegt. Das, was früher irgendwie Raum, Kulturraum war, wo man sich getroffen hat, das ist tatsächlich verschwunden.
Sie haben schon ein Stichwort genannt, Heimat. Das spielt ja auch eine Rolle. Das spielt übrigens auch eine Rolle auf dem Panel auf der Donaubühne. Nämlich meine Frage, Donauschwaben 2.0, welche Heimat? Das spielt ja in dem Roman eine ganz große Rolle, dieses Gefühl von Fremdheit dann in der neuen Heimat. Woran machen Sie das im Roman fest? Diese Zwischenwelt, ne? Dieses Fremdeln mit der neuen, in Anführungsstrichen, Heimat.
Vio, meine Protagonistin im Roman, kommt hierher, also nach Deutschland, und muss erstmal ihren Platz in der Gesellschaft finden. Sie merkt relativ schnell, dass sie da ein Defizit hat, dadurch, dass sie eben nicht in Deutschland geboren wurde, und versucht, dieses Defizit zu kompensieren, indem sie andere Dinge in den Vordergrund stellt, indem sie besonders fleißig sein will, besonders schön sein will, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und sie findet dann eigentlich eine Heimat in ihrer Mutterschaft. Sie wünscht sich sehr ein Kind, und als es zur Welt kommt, wird sie eigentlich eine Heimat für ihr Kind und kann dann erst diese Suche nach Heimat loslassen. Und lernt eben, dass Heimat kein geografischer Ort ist, sondern dass es stark mit den Menschen verbunden ist, die sie umgeben, und dass es ein Gefühl ist, in dem sie dann lebt, ein Gefühl von Angekommensein und Zugehörigkeit und Liebe.
Sprache ist ja auch ein möglicher Ort für Heimat, sozusagen etwas, wo man sich zu Hause fühlen kann. Welche Rolle spielt das in Ihrem Roman?
Als Vio herkommt, spricht sie den Banater Dialekt. Das heißt, Deutsch ist ihre Muttersprache, aber Deutsch in Abwandlung. Sie macht auch ein paar Erfahrungen, dass sie ausgelacht wird, weil sie ein paar Begriffe gar nicht kennt oder anders ausspricht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass sie Rumänisch überhaupt nicht spricht, also dass sie auch in der rumänischen Sprache keine Heimat hat. Und das ist oft ein Problem, beispielsweise bei meiner Elterngeneration. Da ist es auch so, wenn die Deutsch sprechen, man hört, dass sie nicht in Deutschland geboren wurden. Aber wenn sie Rumänisch sprechen, hört man, dass Rumänisch nicht ihre Muttersprache ist. Und das bedeutet natürlich eine Zerrissenheit, die Vio auch erst überwindet, als sie diese Banater Worte aus ihrer Sprache eliminiert.
Was sind das für Worte zum Beispiel?
Also beispielsweise hat sie ein Gespräch mit ihrer Mutter im Roman, als ihre Mutter dann sagt, du hast mir beigebracht, dass man Rumänin sagt und nicht Rumänerin. Sie nennt sie dann auch ihre kleine Deutschländerin und ist ganz stolz auf sie, dass sie sich so gut anpassen kann. Und das sind beispielsweise Worte, die ich generell aus der banate-schwäbischen Community kenne. Rumänerin statt Rumänin, Deutschländerin. Es gibt auch eine Szene, in der sie das Wort Pfütze nicht kennt, weil zu Hause immer Wasserlack gesagt wurde. Ja, das wären so ein paar Beispiele.
Kenne ich auch. Also ich wohne in Österreich und pendel so zwischen Wien und Berlin. Und die Lacke, das ist auch das Analoge zur Pfütze. Kenne ich auch. Umgekehrt kenne ich viele Wörter, die in Österreich zum Beispiel auf der Speisekarte sind, von meiner ungarischen Großmutter. Kartoffel, ja. Ne? Blumenkohl. Ja. Wie geht es Ihnen denn persönlich? Also fühlen Sie auch diese Zerrissenheit oder das Gefühl, eigentlich zwischen den Stühlen zu sitzen, nirgendwo so richtig eine Heimat zu haben?
In den ersten Jahren in Deutschland ganz bestimmt ging es mir so. Und dann habe ich irgendwann mir dieses Gefühl gar nicht mehr zugestanden. Ich habe gesagt, ja, aber ich kam als Kind hierher, ich hatte Deutsch als meine Muttersprache. Eigentlich habe ich gar nicht so das Recht dazu, mich als richtige Migrantin zu fühlen. Und das kam erst wieder auf, als ich dann selbst Kinder hatte und gemerkt habe, was für einen Unterschied es doch macht, ob ich hier geboren bin und mich hier ganz selbstverständlich bewege oder ob ich aus einem anderen Land komme und viele Dinge, kulturelle Dinge erst lernen und für mich annehmen muss.
Was mussten Sie neu lernen zum Beispiel?
Es waren natürlich sprachliche Dinge und dann, ich muss sagen, ich komme aus einer relativ einfachen Familie und auch gewisse kulturelle Dinge. Es gibt ja auch irgendwie eine Tradition des Lesens, eine Tradition des Filmeschauens, eine Tradition des Reisens. Vieles davon war am Anfang aus finanziellen Gründen überhaupt nicht möglich und hat erst viel, viel später bei mir angesetzt. Und da hatte ich einfach wahnsinnig viel aufzuholen. Und viele Dinge kann man, glaube ich, später gar nicht mehr aufholen.
Also kurzum, das kulturelle Gedächtnis, was so normalerweise eigentlich mitläuft.
Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, vor bestimmt 15, 20 Jahren kamen ja viele Russlanddeutsche aus der Ex-Sowjetunion auch nach Brandenburg. Und ich kann mich erinnern, ich war in einem Heim, wo 300 untergebracht waren. Und da gab es sowas von, eigentlich sind wir doch die wahren Deutschen. Kennen Sie das von Ihrer Elterngeneration?
Nein, also ich kenne das von meiner Elterngeneration eigentlich nicht. Bei uns war es immer so, dass eine sehr, sehr große Ehrfurcht gegenüber den Hiesigen bestand und dass, als wir herkamen, der Tenor eher so war, wir müssen uns besonders beweisen. Wir müssen Deutschland beweisen, dass es kein Fehler war, dass wir wieder herkommen durften, dass wir besonders fleißig sind und dass wir es verdient haben, dass wir wieder zurückkommen dürfen. Also ich kenne es eher als eine Art Unterwürfigkeit und nicht, dass man sich über die Hiesigen erhöht hätte. Das hätte man sich niemals erlaubt.
Stichwort Identität. Also ich habe einen ungarischen Vater, eine deutsche Mutter und dann habe ich noch einen rumänien-deutschen Stiefvater. So. Und so in der Pubertät befasst man sich ja viel mit den Fragen von Identität. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Wenn man so zwischen den Stühlen ist, gerät man ja da so ein bisschen in Not. Ist jedenfalls meine Erfahrung. So nach dem Motto, jetzt muss ich mich mal entscheiden. Und irgendwann habe ich begriffen, hey, das bin ich nicht. Ich muss mich gar nicht entscheiden. Es ist genau der Mix und dieses zwischen den Stühlen sitzen, was mich aber auch privilegiert, weil ich zwischen den Kulturen hin und her switchen kann. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis ich so weit war, dass ich das ähnlich empfunden habe. Da kam bestimmt auch mir mein Spanischstudium zugute, dass ich dann irgendwie nochmal so eine ganz andere kulturelle und sprachliche Erfahrung gemacht habe und festgestellt habe, ja, ich kann viele sein sozusagen. Ich kann in vielen Sprachen und an vielen Orten und bei vielen Menschen ein Zuhause finden und eine Art Zugehörigkeitsgefühl finden und muss mich eben nicht auf eine Sache festlegen.
Das war Betty Boras. Beide Autorinnen werden zusammen auch auf der Donaubühne sein, auf dem Panel Donauschwaben 2.0, welche Heimat? Mit dabei auch die Autorinnen Nadine Schneider und Sabine Zaplin mit ihren je eigenen Perspektiven auf das Thema. Buchempfehlung. Nadine Schneider hat mit Das gute Leben einen Roman geschrieben, in dessen Zentrum vier Generationen Frauen stehen. Die Großmutter Anni ist in den 1960er Jahren aus Rumänien nach Nürnberg geflohen. Dort im Quelle-Versandzentrum packt sie Pakete, um sich, die Tochter und ihr Enkelkind durchzubringen. Wo ist Heimat? Das ist die zentrale Frage dieses Romans der rumäniendeutschen Autorin Nadine Schneider. Die nächste Episode der Donauflaschenpost ist eine Sonderausgabe zu einem literarischen Event mit der Agentur Literaturtest. Dort gibt es auch Gäste, Michal Chvoretzky und die Übersetzerin Stefanie Bose. In der Übernächsten Episode geht es um den dritten Donauschwerpunkt des Leipziger Donauprogramms. Da geht es um Wasserlinien und Lebensträume bzw. Lebensräume. So viel also für heute. Ich bin Stefan Auschwart, Host und Kurator des Donauprogramms der Leipziger Buchmesse 2026. Donau unter Strom und zwischen Welten. Gut Tauch, ciao.
Donauflaschenpost. Der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.